Auch herzlich willkommen in dieser Abendstunde. Wir haben schon in zwei Vorträgen erst was gehört über New Age, kommt Christus oder der Wassermann. Haben gehört, dass Christus wiederkommt, unser Herr. Und heute Morgen dann haben wir begonnen, die Zeichen der Endzeit zu betrachten und haben vor allem die politisch und technisch bedingten Zeichen betrachtet. Und dann habe ich schon angekündigt, dass es heute Morgen vor allem um das geht, was die Gemeinde nun noch spezieller betrifft, die geistliche Verführung, aber auch die Weltmission und eben wie wir selber als gläubige Christen durch die Endzeit hindurch ans Ziel kommen. Ich möchte zunächst einiges sagen über Zeichen auf dem Gebiet des Religiösen allgemein, insbesondere falsche Christusse und falsche Propheten. Als die Jünger Jesus fragten, welches wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt sein? Da warnt er sie als erstes nicht vor Kriegen, Hungernöten, Katastrophen oder Ähnlichem, sondern, man kann es in Matthäus 24 nachlesen, vor falschen Christussen und auch falschen Propheten. Nun, warum, denkt ihr, werden nicht die Kriege zuerst genannt, sondern die falschen Christusse? Was können Kriege bei uns bewirken und was bewirkt Verführung auf unser Leben? Ja. Die Kriege töten unseren Leib und die Katastrophen und die Verführung auf geistlichem Gebiet tötet eben unser ewiges Leben, wenn man es mal so ausdrücken will. Seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen. Folgt ihnen nicht nach, spricht der Herr in Lukas 21, Vers 8. Ebenso werden falsche Propheten sich erheben und viele verführen. Matthäus 24, Vers 11. Und das findet dann die Zuspitzung im Antichristus, von dem wir auch schon einiges gehört haben. Nun die Frage an euch, liebe Geschwister, wie können wir den wahren, wiederkommenden Herrn Jesus Christus von den falschen Christussen unterscheiden? Was denkt ihr? Da kommen oft die interessantesten Antworten. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin der wiedergekommene Christus, wie können wir ihn unterscheiden, diesen Menschen von dem wahren Christus, sage ich mal?
Er sagt, dass er der wiedergekommene Christus ist, ist er nicht.
Ja, ja, aber wie können wir es unterscheiden? Woran?
Er kann es nicht sein, weil nicht der Herr sagt, es wird so sein, wie im Blitz, der benutzt.
Ja, der Fachmann möge jetzt mal schweigen, damit auch die anderen zu Wort kommen. Ich wollte jetzt an sich hören, was manche sagen, an der Liebe. Ist das wirklich ein Kriterium? Nein, die Liebe, die wird nachgeäfft. Die kann sogar der Satan nachäffen. Und was heute alles unter Liebe verstanden wird, das ist oft eher dann Toleranz von jeder Irrlehre. Manche sagen an den Nägelmalen, an den Stigmata, was ja auch manche katholischen Heiligen haben. Aber ist das von Gott? Ich denke, es ist viel wahrscheinlicher, dass hier dämonische Nachahmungen vorliegen. Und eben das reicht nicht aus, sondern er wird kommen auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit in einem Augenblick und alle werden ihn sehen, ob sie es wollen oder nicht. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Plötzlich in einem wunderbaren, auch kosmischen Ereignis. Matthäus 24 nachzulesen. Und weiter heißt es, und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das sagt der Herr voraus über sich selber, der Menschensohn nach Daniel, das heißt der Weltenrichter, als der er dann erscheinen wird. Nicht mehr als der Erlöser, da war er ja schon da, gerade in der Adventszeit denken wir daran, sondern als der Weltenrichter. Das erste Mal kam er, um die Schuldfrage zu lösen. Das zweite Mal wird er kommen, um die Machtfrage zu klären. Er wird alle Feinde unter seine Füße legen und die Ehre und das Reich dem Vater übergeben in Ewigkeit. Nun, wenn deshalb Menschen auftreten, die jetzt hier geboren worden sind als Baby in unserer Zeit und herangewachsen sind und sagen, ich bin der Christus, können wir in jedem Fall sagen, es sind falsche Christusse. Denn er wird nicht mehr in den Windeln hier in der Krippe kommen, sondern er ist ja schon erhöht zum Vater, wird in der Herrlichkeit als der erhöhte Menschensohn und Gottessohn erscheinen. Und diese Menschen sind alles falsche Christusse, die hier sich als das ausgeben. einige Beispiele für falsche Christusse. Abt Ruschin war ein Deutscher, der das Werk Jesu als gescheitert ansah und sich selbst als den wahren Christus verkündigte, der der Menschheit die rettende Gralsbotschaft übermittelt. Jiddu Krishnamurti, vielleicht noch bekannter, war ein Hindu-Knabe, der 1910 von Annie Besant, der damaligen Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft, wir haben gestern einiges darüber gehört, als wiedergekommener Messias, Lord Maitreya und Weltenlehrer propagiert wurde. Es sind alle gestorben inzwischen, ohne die Menschheit zu erlösen. Genauso Father Divine und andere. Es gibt auch einen, der lebt, San Myung Moon, ein Koreaner, behauptet, der Sohn Gottes und Besieger Satans zu sein. Sein vierter Eheschluss im 1960 im März sei die Hochzeit des Lammes nach Offenbarung 19 gewesen. Die Moon-Sekte oder Vereinigungskirche, wie sie sich nennt. Noch gefährlicher, denke ich, dürfte der Christus des Wassermann-Zeitalters sein, von dem wir gestern auch hörten, des New Age. Er, der noch anonym ist, soll der Welt Frieden und Sicherheit bringen und identisch sein mit den erwarteten Heilsgestalten anderer Religionen, zum Beispiel dem Maitreya-Buddha der Buddhisten, dem Imam Mahdi der Moslems und dem Krishna der Hindus. Nun, das sind Kennzeichen des Antichristus, aber nicht des wirklichen Herrn Jesus Christus. Soweit nur kurz den falschen Christus. Nun die falschen Propheten. Lässt sich der echte Herr Jesus Christus von den falschen Christusen noch eindeutig unterscheiden, so ist es bei den falschen Propheten etwas schwieriger und komplizierter. Denn es hat immer echte und falsche Propheten nebeneinander gegeben. Während es nur einen wiederkommenden Christus gibt, der eindeutig zu erkennen sein wird, treten viele echte und falsche Propheten in der Geschichte nebeneinander auf, bereits im Alten Bund und ich denke auch später noch. Deshalb fordert uns die Bibel auf, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt, 1. Johannes 4,1. Und ich möchte einige Kennzeichen uns kurz nennen, wie wir prüfen können. Können Sie im Neuen Testament vor allem oder auch an anderen Stellen nachlesen. 1. Korinther 4, 2. Johannes 1,9, Offenbarung 22 und viele weitere Stellen. Ich fasse zusammen. Die Botschaften der falschen Propheten fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Das ist ganz typisch. Zusatzevangelien, ich werde gleich Beispiele nennen. Dann bringen sie Lehren, die im Widerspruch stehen, zum eindeutigen Wortsinn der Heiligen Schrift. Das, was nun wörtlich dasteht, vom Zusammenhang her erfordert ist als Wortsinn, das wird umgedeutet. Vor allem werden zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens geleugnet, vor allem eben die Sündhaftigkeit und völlige Verlorenheit des Menschen, die alleinige Genügsamkeit des Kreuzesopfers, des Sühneopfers Jesu Christi, die leibliche Auferstehung und Wiederkunft des Herrn, solche zentralen Wahrheiten und eben auch die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden, alles das wird geleugnet von falschen Propheten. Dann sind ihre Lehren eine Mischung aus Wahrheit und Lüge, um viele zu verführen. Verführung heißt ja immer Mischung aus Wahrheit und Lüge. Wenn es nur Lüge wäre, dann wäre es eindeutig zu erkennen. Aber dadurch, dass auch immer ein bisschen Wahrheit hineingemischt ist und manches auch zutrifft, ist es also Verführung, um den Menschen zu ködern. Oftmals werden Zukunftsvoraussagen gemacht, die mit göttlichem Offenbarungsanspruch vorgetragen werden und dann nicht eintreffen. Der Herr hat zu mir geredet, wird dann behauptet. Da sollten wir auch vorsichtig sein und sehr genau prüfen, vor allem bei Ich-Jesus-Aussagen und Ähnlichem. Das ist oft ein Zeichen, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, des Spiritismus. Bei vielen Medien finden wir dieses, dass man behauptet, heute würde unmittelbar Christus durch Menschen reden. Der Herr kann uns Dinge offenbaren, aber wenn jemand hier mit diesem Anspruch auftritt, ist besondere Vorsicht geboten. Dann sind ihre Botschaften oft mit schönen Worten verpackt. Und sie enthalten oft, nicht immer, ein falsches Evangelium von Frieden, Liebe, Harmonie, Einheit und Toleranz. Manchmal allerdings auch übertriebene und nicht eintreffende Gerichtsbotschaften. Muss man im Einzelfall prüfen. Ich nenne gleich Beispiele. Es gehören nämlich viele Sektengründer oder überhaupt sämtliche Sektengründer dazu, zu diesen falschen Propheten. Wer weiß, welche Sekte auf Joseph Smith zurückgeht? Bisschen Sektenkunde. Die Mormonen. Das sind die Spezialisten, aber ihr dürft euch auch gern melden. Die Heiligen Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wie sie sich offiziell nennen, Buch Mormon, Er fügte zur Bibel das Buch Mormon und auch andere Schriften hinzu. Das Buch Mormon, das er angeblich durch Beauftragung eines Engels mit Namen Moroni auf vergrabenen goldenen Platten fand und mit Hilfe einer Prophetenbrille übersetzte. Durch einen Vorhang hindurch hat er es dann diktiert seinem Schreiber. Man nimmt eher an, dass es eine Mischung aus Spiritismus ist und Übernahme von Spaldings Science-Fiction-Romanen, wo er einiges dann übernommen hat, was sich auch nachweisen lässt. In der Lehre der Mormonen finden sich viele freimaurerische, magische und spiritistische Elemente. Zum Beispiel der Tempel als Quellort und das Priestertum als Kanal himmlischer Kräfte, in Anführungsstrichen. Die stellvertretende Taufe für die Toten, wobei man sich auf eine sehr unklare Stelle hier stützt und die aus dem Zusammenhang reißt, im 1. Korinther 15, Geheimrituale und vieles andere. Soweit nur kurz Mormonen. Mary Baker Eddy, welche Sekte geht auf Sie zurück? Christliche Wissenschaft, Christian Science. Die Gesundbeter oder Geistheiler, oder wie man es nennen will. Sie hat ihr Buch Wissenschaft und Gesundheit als Schlüssel zur Heiligen Schrift deklariert. Das sei jetzt der Schlüssel, durch den die Bibel verstanden werden könne. Also es wird was darüber gestülpt, wiederum. Sie ist beeinflusst von Hinduismus und Mesmerismus und nach ihrer Ansicht ist das wahre Wesen der Welt und des Menschen vollkommen. Der Mensch ist vollkommen, er kann auch nicht wirklich sündigen, da er von Natur aus gut ist. Völlig biblische Aussagen natürlich. Der Mensch ist gut von Jugend auf. Oder täusche ich mich jetzt da? 1. Mose 8, 21, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist eine Realität, mit der wir uns einerseits abfinden müssen, aber doch nicht abfinden dürfen, denn durch den Herrn Jesus Christus können wir eine Verwandlung unseres Herzens erfahren. Aber nach christlich-wissenschaftlicher Lehre, die weder christlich noch wissenschaftlich ist übrigens, ist Sünde Illusion, Krankheit ist Illusion und auch Tod ist Illusion, ist nicht wirklich. Das beruht alles auf mangelnder Erkenntnis des Vollkommenen und Jesus sei nur ein Lehrer, der uns den Weg zur Überwindung dieses Irrtums zeige. Also eine typische Verführung, nicht? Es wird genau rumgedreht, was in der Bibel steht. Baha'u'llah, welche Religion geht auf ihn zurück? Bab, schon mal gehört? Er hat viel Bab geredet. Also Baha'u'llah, der Bab. Das Tor, auch wörtlich. Nun, die Bahá'í-Religion, sehr einflussreich, gerade in der Endzeit, weil sie eine Einheits- und Mischreligion ist. Sämtliche Religionsstifter finden hier Platz. Sie möchte die Einheit der Völker und Religionen herbeiführen. Bahá'u'lláh betrachtete sich selbst als den von den schiitischen Moslems erwarteten Imam Mahdi, den Gesandten Allahs, zu dessen Vorläufern er neben Mose, Zarathustra, Buddha und Mohammed auch Jesus Christus zählte. Alles eine Linie, die dann die Krönung in ihm selber natürlich dann angeblich findet. Welche Sekte geht auf Charles Taze Russell zurück? Zeugen Jehovas. Ursprünglich hatte sie gar keinen Namen, dann nannte sie sich Ernste Bibelforscher und seit 1931 unter dem Nachfolger Rutherford Zeugen Jehovas. Ein dickes Buch, das sie vor einigen Jahren schrieb, liegt draußen auf. Nun die Er berechnete die Aufrichtung des messianischen Friedensreiches auf das Jahr 1914 und es kam der Erste Weltkrieg. Dann wurde das umgedeutet, der Satan sei auf die Erde geworfen worden, aber im Himmel sei das Friedensreich errichtet. So wird dann der Erste Weltkrieg erklärt, wobei ja im Grunde genau das Gegenteil eingetreten ist. Man hat dann wieder gerechnet und kam dann auf 1918, 1925, 1975 und jedes Mal ist es nicht so gekommen. Jetzt ist man ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber das Hauptproblem bei den Zeugen Jehovas, wir hatten auch schon einige hier als Besucher, die wollen auch wieder kommen beim Seminar nächstes Jahr. Das Hauptproblem ist nicht allein diese Falschberechnung, sondern dass sie Jesus nicht als den Sohn Gottes, als den einzigartigen Sohn Gottes kennen. Nur als einen Gottes- oder Göttersohn, den Erzengel Michael. Aber nicht als den einzigen und vollkommenen Erlöser. Und damit haben sie auch kein Heil, möchte ich behaupten, weil sie den Heilsbringer, den Heiland, nicht in der Weise kennen, wie ihn das Neue Testament uns lehrt. Es ist ganz tragisch. Rudolf Steiner, Anthroposophie. Er las auf hellseherischem Weg in einer unsichtbaren Akasha-Chronik, drang so in die höheren Welten ein und empfing ein fünftes Evangelium mit einem zutiefst okkult geprägten Jesusbild. Zwei Jesusnarben, der Christus-Sonnengeist verkörpert sich in dem Leib dieser vermischten zwei Jesusnarben bei der Jordantaufe und ähnliche abenteuerliche Lehren. Ich habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben, die liegt auch draußen auf. Ich habe mich also 8 Jahre mit diesen Gedanken rumgequält und es hat mich in keiner Weise überzeugt. Darf ich Ihnen hier bekennen, allein schon logisch nicht überzeugt und von der Bibel her schon zweimal nicht, denn die Bibel wird hier umgedeutet, manipuliert gemäß diesen hellseherischen Anschauungen, die Steiner angeblich geschaut hat. Gabriele Wittig, welche Sekte? Heimholungswerk, jetzt universelles Leben oder Innere Geist Christuskirche, auch in Pforzheim sehr aktiv, mit Straßeneinsätzen. Sie kam seit dem Tod ihrer Mutter 1970 mit spiritistischen Kreisen in Kontakt und behauptet, dass seit 1975 Christus durch sie zur Menschheit sprechen würde. Bezeichnet sich selber als Prophetin. Und die Lehren, die sie verkündigt, haben aber fernöstliches und spiritistisches Gepräge, nicht christliches Gepräge. Zum Beispiel Astralkörper, Bewusstseinserweiterung, Geistheilung, Vegetarismus und Reinkarnation als Heilswege. Nun, die haben alle eine große Anhängerschaft um sich geschart und der Herr hat es ja vorausgesagt, sie werden viele verführen. Und es gibt ja eine große Flut weiterer solcher Menschen. Auch Edgar Cayce, Jakob Lorbeer und Jesus-Offenbarungen in Ich-Form in manchen Kreisen, da sollten wir wirklich vorsichtig sein. Soweit nur dazu. Also die Warnung des Herrn, Matthäus 24, haben wir gehört. Nun möchte ich einen Überblick geben, überhaupt über Irrlehrer in der Endzeit. Was müssen ja jetzt nicht alle Sektengründer sein, was überhaupt sie vortragen oder denken. Nochmal mehr dogmatisch jetzt zusammengefasst, lehrmäßig. Nun, sie verleugnen zunächst einmal Jesus und sein Werk, vor allem seine Gottessohnschaft, seine Fleischwerdung oder Inkarnation, sein Sühneopfer am Kreuz, es wird umgedeutet oder ganz weggestrichen, übrigens auch bei manchen Theologen wie Bultmann, und seine leibliche Auferstehung. Es wird eine Auferstehung ins Kerygma hinein, gerade bei Bultmann gelehrt. Wir haben ja die Frau Linnemann hier gehabt, die das auch durchlitten hat. Aber keine wirklich leibliche Auferstehung. Das ist ganz verhängnisvoll, denn da hat der Mensch dann auch keine Erlösung und Auferstehung zu erwarten, wenn man diesen falschen Lehren folgt. Dann werden erdichtete Lehren und leere Worte vorgetragen. Ein falscher Freiheitsbegriff wird oftmals verkündet, tu, was du willst, sei das ganze Gesetz, steht nicht in der Bibel. Das stammt von dem Satanisten Aleister Crowley. Sie führen nicht immer, aber oftmals ein unmoralisches Leben und verführen viele zur Unzucht. Übrigens, das ist alles in 2. Petrus 2 und im Judasbrief und in 1. Johannesbrief beschrieben, diese Kennzeichen. Das ist jetzt nicht von mir erfunden. Können Sie also nachlesen. Sie suchen Geld und Ehre bei Menschen. Nicht bei Gott die Ehre, sondern bei Menschen, wollen Menschen gefallen. Die christliche Wahrheit wird ihretwillen verlästert, steht auch in 2. Petrus 2. Sie sind irdisch gesinnt und haben nicht den Geist Gottes, obwohl sie das vorgeben. Sie streben daher aus eigener Kraft nach höherer Erkenntnis, Erleuchtung, Bewusstseinserweiterung, Gnosis. Nicht? Typisch etwa Theosophie und Anthroposophie als neugnostische Systeme und belächeln den einfachen Glauben. Sie sehen sich da weit erhaben über den einfachen Gläubigen. Wir schauen und ihr glaubt nur. Eine große Verführung der Schlange, 1. Mose 3, sie werden sein wie Gott und die Augen werden aufgetan. Da haben wir genau diese Verführung Satans. Sie propagieren falsche Heilswege, zum Beispiel die Ablehnung der Ehe als Heilsweg und auch den Verzicht auf bestimmte Speisen als Heilsweg. 1. Timotheus 4, Vers 3. Prophetisch vorausgesagt für eine ganz große Sekte, die ich jetzt nicht namentlich nenne, zum Beispiel. Sie lieben Wortkriege und Schulgezänk und verursachen Spaltungen. Sie spotten über die Gemeinde, die auf Jesu Wiederkunft wartet. Das sind einige Kennzeichen von falschen Propheten. Alles in der Bibel nachzulesen. Einige Lehren möchte ich noch kurz nennen, die jetzt über Sekten hinausgehen, zum Beispiel die marxistische Ideologie, die neomarxistische. Wir werden auch Seminare zu vielen dieser Bereiche noch im Einzelnen haben. Jetzt möchte ich nur einen kurzen Überblick geben. Immer nur 3 Sätze dazu. Die neomarxistische Weltanschauung, die marxistische, Kommunismus. Der Mensch ersetzt hier Gott, der Klassenkampf ersetzt die Erlösung und die klassenlose Gesellschaft ersetzt das Paradies. Kann sie das wirklich ersetzen? Nun, die Diktatur war dann die Wirklichkeit, die daraus gefolgt ist. Neomarxismus, eine Mischung aus Marx und Freud. Der Mensch ersetzt Gott, die ständige Diskussion ersetzt die vorgegebene Offenbarung und die Bedürfnisse ersetzen die Moral. Da haben wir dann die sexuelle Revolution und all dieses erlebt seit den 60er Jahren. Darauf komme ich gleich noch zurück. Die feministische Ideologie. Weibliche Gottheiten ersetzen Gott den Vater. Astarte-Kult, alles wird ja wieder belebt. Das Blut, man kann es jetzt kaum aussprechen, das Blut der menstruierenden Frau ersetzt das Blut Jesu Christi und lesbische Beziehungen ersetzen die Ehe. So wird zumindest bei radikalen Vertreterinnen behauptet. Das ist also schon mehr als blasphemisch. New Age hatte ich gestern schon genannt. Vielleicht noch ein Wort zur islamischen Religion. Hier tritt an die Stelle des dreieinigen, persönlichen und sündenvergebenden Gottes der Bibel der ferne, unpersönliche Allah des Koran. Ist nicht der persönliche, liebende Gott, sondern unpersönliche, über allem schwebende Gottheit. An die Stelle des messianischen Friedensreiches Jesu Christi tritt das selbsterrungene, Entschuldigung, jetzt bin ich hier verrutscht, aber auch hier tritt das selbsterrungene Reich des Allah. Aber ich wollte sagen, an die Stelle des Gottessohnes Jesus im Islam tritt dann im Islam Mohammed als ein antichristlicher Prophet. Und an die Stelle des befreienden Sühneopfers Jesu tritt der Versuch der Selbsterlösung durch Rezitieren, Beten, Fasten, Almosen geben und Wallfahrten. Wer sich ausführlich interessiert, es liegt auch eine Schrift aus von Professor Reimer, wo er das sehr ausführlich darstellt. Ist ja auch gerade auch in Pforzheim sehr aktuell und auch in anderen Orten. Ein bisschen lüften müssten wir allerdings doch, zumindest ich kriege dann keine Luft mehr mit der Zeit. Man sagt heute. Also nicht Mann, sondern Mann sagt heute. Es gibt ja auch schon die Formulierung Frau sagt heute. Das ist ja alles halt anders wie früher nochmal. Aber ich meine jetzt wirklich das Mann mit einem N. Man sagt heute, alle Religionen verehren denselben Gott. Spiritualität ist umfassend. Ihr Christen seid doch tolerant. Die Bibel sagt, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Man sagt heute, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern nur die dauernde Diskussion. Wir sind immer am Suchen und Lernen. Die Bibel sagt, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Johannes 14, 6 und 17, 17. Man sagt heute, Gott, das ist der Kosmos, die Pflanze, das Tier. Gott, das bin ich selbst. Haben wir ja gestern gehört. Die Bibel sagt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Es ist ein Missbrauch des Gottesnamens, wenn ich mich selber vergöttliche oder auch die Schöpfung. Man sagt heute, wir führen die Sonntagsarbeit ein, auch wenn es anders ginge. Es gibt natürlich Bereiche, wo es nicht anders geht, aber man führt es halt ja überall ein. Auch mit offenen Ladenzeiten am Sonntag, Feiertag. Wir machen verkaufsoffene Sonntage. Hauptsache die Produktivität wird gesteigert. Die Bibel sagt, du sollst den Feiertag heiligen. Ein Kompliment allen denen, die ihre Ladengeschäfte nicht öffnen sonntags. Man sagt heute, antiautoritäre Erziehung ist modern. Die Kinder brauchen kritische Mündigkeit. Die Eltern sollen sich zurückziehen, sobald die Kinder das wollen. So wörtlich im Parteiprogramm einer bestimmten, an der Regierung befindlichen Partei nachzulesen. Die Bibel sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Man sagt heute, Lebensschutz ist gut, aber nur solange er meiner Selbstverwirklichung nicht im Wege steht. Wer leben darf, bestimme ich, mein Bauch gehört mir. Die Folgen sind uns bekannt. Mindestens 100.000 Abtreibungen pro Jahr in der Bundesrepublik. Darüber noch eine Dunkelziffer, die vielleicht das Doppelte, Dreifache beträgt. Die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Man sagt heute, ich tue, was mir Spaß macht. Wozu heiraten? Ehe ohne Trauschein, freie Liebe, homosexuelle Liebe, all das ist doch modern. Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen, flieht die Unzucht. Man sagt heute, Eigentum ist Diebstahl, ist Überbleibsel des Kapitalismus. Deshalb weg damit, was dein ist, ist auch mein. Die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. Man sagt heute, je schlechter der andere dasteht, umso besser stehe ich da. Keineswegs nur in der Politik. Wenn ich in seinen Akten nichts finde, dann erfinde ich etwas. Die Presse ist dankbar. Die Bibel sagt, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Sie sehen, wie weit heute auch unsere Gesellschaft abgerückt ist vom Wort Gottes durch viele solcher Entwicklungen. Auch eine endzeitliche Symptomatik. Und ich hatte ja heute Morgen schon gesagt, dass in der zweiten Hälfte der 60er Jahre manches sich ereignet hat, vor allem 1967 im Juni, als Jerusalem zurückerobert wurde von den Juden. Lukas 21, 24. Lesen wir mal in dem Zusammenhang. Lesen wir nochmals. Da steht in der Endzeitrede im Lukas-Evangelium 21, 24. Sie, nämlich die Juden, werden fallen durch des Schwertes Schärfe und gefangen geführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis dass der Heidenzeit erfüllt ist. Ein Geheimnis. Es gibt auch manche Deutungen, sicherlich. Aber Jerusalem zertreten von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Jetzt ist Jerusalem nicht mehr in der Hand der Goyim, der nichtjüdischen Heidenvölker, sondern seit 67 wieder zurück zu den Juden gegangen. Was heißt nun, dass die Zeit der Heiden erfüllt ist? Ich denke mit manchen anderen Auslegern, dass es hindeuten könnte auf den Glaubensabfall, den wir zufälligerweise mit Fragezeichen oder durch Fügung seit etwa der Mitte der 60er Jahre erleben. Ich möchte einige Beispiele bringen, was alles in den Jahren 1965 bis 70 ungefähr, vor allem 1967, sich ereignet hat. Und es gibt ja manchmal Wellenbewegungen des Glaubensabfalls in der Geschichte. Die Französische Revolution gehört dazu und sicherlich auch die Jahre 67, 68. Nun, 1966 wird in Kalifornien, ein Hochblüteland des Okkultismus übrigens, grenzt durch den Pazifik an Indien, ja, Kalifornien, da fließt vieles herüber aus dem okkultesten Land der Erde, Indien, mit seinen vielen, vielen Millionen Götzen. 1966 wird also in Kalifornien die erste Satanskirche offiziell gegründet und auch zugelassen. Anton LaVey und so weiter. Gleichzeitig beginnt in Kalifornien die Hippie-, Drogen- und Sexwelle, die bald die halbe Welt erfasst. Drogen und sexuelle Revolution, all diese Dinge hängen eng damit zusammen. Gleichzeitig dringen fernöstliche heidnische Kulte, sogenannte Jugendreligionen, gerade aus Indien über Kalifornien wiederum in das sogenannte christliche Abendland ein. Vor allem die transzendentale Meditation des Guru Maharishi Mahesh Yogi, weite Verbreitung übrigens seit der Einweihung der Beatles in diesen Kult im August 1967, ein Monat oder zwei nach der Wiedereroberung Jerusalems. Hare Krishna im Westen bereits seit 1965, Children of God seit 68, Divine Light Mission seit 71, Bhagwan seit 74 und weitere Jugendreligionen. Heute sind die auch schon älter geworden, die Leute, aber immer noch manche dabei. Wir werden darüber auch jetzt gerade einige Hefte im Druck über TM, Hare Krishna, auch Scientology. Ich bring's nächstes Mal mit beim nächsten Seminar. 1966 ruft Mao die große proletarische Kulturrevolution aus in China. Eine riesige Christenverfolgung, der viele Millionen Brüder und Schwestern zum Opfer fallen in China, setzt ein. Dann natürlich die Studentenrevolution 1967-68. Hier wird der autonome, nur noch über sich selbst bestimmende Mensch propagiert, der sich von jeder staatlichen und göttlichen Autorität lossagt. Studentenrevolution. Gleichzeitig wiederum werden Psychokulte und Gleichschaltungstechniken propagiert, vor allem die Gruppendynamik, die für viele Menschen zur Ersatzreligion wird, auch im kirchlichen Bereich, etwa der Vikarsausbildung. Der 2. Juni 67 gilt als Geburtsstunde des deutschen Terrorismus. Damals wurde der Student Benno Ohnesorg bei einer Schardemonstration in Berlin erschossen. Ich habe dieses Denkmal, was man ihnen errichtet hat, schon mal gesehen, steht direkt bei einer U-Bahn-Station in Berlin. Ende der 60er Jahre erleben viele der späteren Vordenker der New Age-Bewegung ihre fernöstliche Erleuchtung, zum Beispiel Fridtjof Capra, wir haben ihn gestern Abend kennengelernt, Michael Murphy und auch Karl Friedrich von Weizsäcker, der Vordenker des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung mit der Zielsetzung einer synkretistischen Welteinheitsreligion. 1968 wird in New York die National Association for Repeal of Abortion, NARAL, gegründet. Sie soll die Freigabe der Abtreibung vorantreiben. Diese Saat des Todes ist inzwischen in vielen Ländern auch bei uns aufgegangen. Auch die Euthanasie, von Holland herkommend, wird wohl zunehmen. Einer der Nahralgründer übrigens war Professor Bernhard Nathansohn. Vielleicht haben Sie den Namen schon gehört. Er wurde später zum entschiedenen Abtreibungsgegner und drehte den Film Der stumme Schrei. Ich weiß nicht, ob du den hier hast, sonst kann man den gerne mal einlegen. In den Kirchen findet diese Entwicklung leider auch ihre Entsprechungen, Mitte der 60er Jahre. So endete 1965 in Rom das Zweite Vatikanische Konzil der römisch-katholischen Kirche. Es hat beschlossen, die weitere Öffnung zur Welt und zu den nichtchristlichen heidnischen Religionen im sogenannten Aggiornamento, italienisch Anpassung an den Tag, an den Zeitgeist. Im interreligiösen Friedensgebet in Assisi 1986 fand diese Öffnung ihren ersten erschütternden Höhepunkt, das sich übrigens seither jährlich fortgesetzt hat. Man hat sich auch bei den Buddhisten dann getroffen, in Kyoto und vielen anderen Plätzen. Die moderne Seelsorgebewegung seit 68 mit der Gruppendynamik dringt in die Kirchen ein. Und ebenfalls 1968 in Uppsala kam es auch beim Genfer Ökumenischen Rat der Kirchen zu einem dramatischen Kurswechsel. Nicht mehr der frühere ÖRK-Präsident Willem Wissert-Huft, der 1965 noch ein Buch schreiben konnte unter dem Titel »Kein anderer Name als der Name Jesus Christus«. Nein, seit 68 der Kurswechsel, und hier trat nun neben den innerchristlichen Dialog der Dialog mit den nichtchristlichen Religionen und Ideologien, vor allem auch dem Marxismus. Die Stelle des biblischen Missionsauftrags, wo es heißt, macht zu Jüngern alle Völker, Matthäus 28, 19, nahm zunehmend der Gedanke einer säkular-humanen Weltgemeinschaft aus allen Rassen, Kulturen und Religionen ein. Und daraufhin bildet sich ja als Gegenbewegung dann, was sie hoffentlich noch bleiben wird, wenn Gott Gnade schenkt, die Lausanne-Bewegung, die den Missionsauftrag weiterhin ausführen möchte, im Sinne dessen, dass Menschen Christen werden und nicht nur diesen Namen führen. Soweit einige Zusammenhänge. Wenn man dann auch noch sieht, wie gerade auch die Zahl der Erdbeben und Katastrophen seit den 60er Jahren sprunghaft zugenommen hat, ich habe einige Zahlen heute Morgen genannt, dann denkt man, dass das an sich nicht mehr Zufall sein kann, dass gerade in dieser Zeit Bedeutendes auch in der geistigen Welt, auch in der dämonischen Welt wohl auch geschehen ist. Und natürlich auch die Zunahme des Okkultismus, was ich jetzt aus Zeitgründen weglassen muss. Nun aber nähern wir uns noch stärker der Gemeinde, dem eigentlichen Thema heute Abend. Wir haben ungefähr die Halbzeit. Und jetzt möchte ich darstellen, welche Strategie der Teufel gebraucht, um die Gemeinde zu bekämpfen. Und zwar ist es eine Doppelstrategie. Zunächst wendet er massiven äußeren Druck an, bis hin zur blutigen Verfolgung. Und wo das nichts hilft, da greift er dann zur Falle der Unterwanderung und Verführung. Ja, Verfolgung und Verführung. Im Blick auf diese Doppelstrategie stellt der Bibelausleger Gerhard Mayer treffend Folgendes fest. Ich zitiere aus seinem Matthäus-Kommentar, zweiter Teil, Seite 272. Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde. Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten. Verführung lässt das Unechte triumphieren. Zitat Ende. Also, was ist gefährlicher? Verführung, weil sie spaltet und weil sich die Mischung dann entwickelt und dann das Echte und Unechte nicht mehr zu unterscheiden ist. Und ja, und die Verfolgung, da zeigt sich dann, was geläutert ist und was echtes Gold ist, wird von der Schlacke getrennt. Ich sage es mal so drastisch. Nun, die Gemeinde Jesu ist besonders anfällig gegenüber Verführungen im geistlichen Bereich. Und der Herr warnt uns, eben wie schon genannt, vor falschen Christusen und falschen Propheten. Weitere Verführungen, Übergeistlichkeit und Schwärmerei ist oft schon ins Fleischliche umgeschlagen. Da müssen wir uns auch hüten, dass wir nicht irgendwelche seltsamen, übertriebenen Christen werden, wo es dann ins Fleischliche manchmal sehr schnell umschlagen kann. Vergleiche 1. Korinther 5 und 14 miteinander und auch Galater 3, Vers 3. Was ihr im Geiste begonnen habt, das sollt ihr nicht im Fleisch vollenden, steht hier sinngemäß. Aber für die Endzeit ist auch eine Zunahme verführerischer Zeichen und Wunder vorausgesagt. Hier gilt es besonders zu unterscheiden, was ist hier göttlich, was ist psychologisch, was ist dämonisch. Ja? gerade auch bei übernatürlichen Dingen. Es gibt gewisse Kennzeichen. Vor allem darf niemals der Blick auf Jesu Wunden verstellt werden durch Sensationen und Ähnliches. Oder der Mensch sollte nicht in den Vordergrund treten. Und es sollten auch keine Lehren vertreten werden, wo dann andere Christen abwertend betrachtet werden, die auch gläubig und wiedergeboren sind. Da, wo der Blick auf Jesu Wunden verstellt wird, wird eine sensationshungrige Menschheit für die Wunderwerke des Antichristen und seines falschen Propheten vorbereitet, der ja auch große Zeichen und Wunder tun wird, wie in Matthäus 24,24 ausdrücklich gesagt wird und an anderen Stellen. Hier ist Geisterunterscheidung dringend vonnöten. Weitere Gefahr, ich habe jetzt die Übergeistlichkeit genannt, die andere Seite ist die Anpassung an den Zeit- und Weltgeist. An den Zeit- und Weltgeist. Hier sind die Einfallstore unzählbar. Als Beispiele seien nur folgende genannt. Eine moderne Bibelauslegung, modern natürlich in Anführungsstrichen, man kann eher von modernistisch vielleicht reden. In dieser verdrängt das Diktat der autonomen, selbstherrlichen Vernunft des Menschen den Glauben an die göttliche Offenbarung. Und die Bibelkritik wird zum Maßstab erhoben. Wir hatten ja das letzte Seminar zu dieser Thematik. Eine weitere Gefahr, ein Einfallstor, ist ein Wohlfühlevangelium. Ein schrecklicher Begriff, wenn man es mal überlegt. Ein Wohlfühlevangelium. Kann es das geben, wenn es Jesus das Leben gekostet hat? Aber das ist ein sogenanntes Evangelium, in dem Schau, Erfolg und Sensationen dominieren. Und Themen wie etwa Kreuz, Buße, Gericht und der Ernst der Nachfolge kaum noch Raum haben. Ja, wenn alles nur noch so locker flockig mit Unterhaltung und einfach so einfach und billig präsentiert wird. Da sollten all die Brüder und Schwestern aufpassen, dass sie nicht einen falschen Eindruck erwecken vom Ernst der Nachfolge und auch von dem, was es kostet im Glauben und Leben. Ein weiteres Einfallstor ist die Vermischung biblischer Wahrheiten mit politischen, philosophischen, psychologischen, soziologischen und sonstigen Erkenntnissen weltanschaulicher Systeme. Draußen liegt auch eine Einladung zu einem Kongress über Psychologie und Seelsorge aus, den ich Ihnen auch ans Herz lege. Und es liegt vieles aus, ich werde es nachher darauf noch hinweisen gleich, aber diese Vermischung mit politischen, philosophischen, psychologischen, soziologischen und sonstigen Erkenntnissen, das führt natürlich dazu, dass das Evangelium verfremdet wird, verfälscht wird. Und dass also andere Dinge die Übermacht gewinnen können, sodass nicht mehr das Wahre und der Kern zu erkennen ist. Der Glaube an Jesus als den einzigen Weg und Erlöser. Dass er allein genügt. Ein weiteres Einfallstor ist das Streben nach interreligiöser und interkonfessioneller Ökumene und Einheit um jeden Preis. Ich bin durchaus für eine biblisch begründete Einheit nach Johannes 17, dass die wahren Jüngerinnen und Jünger Jesu ohnehin eins sind im Herzen, auch wenn es unterschiedliche Traditionen gibt, sei es jetzt im Taufverständnis oder in anderen Fragen, wo aber die Wiedergeburt und Nachfolge Jesu da ist. Aber heute wird ja geradezu gestrebt nach einer Einheit um jeden Preis unter völliger Ausblendung der Wahrheitsfrage. Nein, es sollten ganz klar die biblisch-reformatorischen Hauptartikel im Zentrum bleiben. Allein Jesus Christus, allein die Heilige Schrift, allein der Glaube und allein aus Gnaden. Dieses Allein, das wird ja heute verbessert, auch durch den Lutherischen Weltbund, wo ja jetzt die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre zumindest in ihrer Vorstufe unterschrieben wurde. Und viele befürchten, dass hier die Reformation im Grunde zurückgedreht werden soll. Und verschwiegen werden darf auch nicht die Anpassung der Lebensgewohnheiten an das Diktat von Fernsehen und Straße, etwa im Bereich der Meinung, der Moral, der Mode und der Musik, wo das alles an das Diktat der Straße und des Fernsehens angepasst wird. Bevor wir eine kurze Pause gleich nochmal machen, möchte ich noch hinweisen auf die Verfolgung. Ich habe jetzt einiges über die Verführung gesagt. Nun, liebe Geschwister, im 20. Jahrhundert gab es die größten Christenverfolgungen aller Zeiten. Und zwar schätzt man, dass vom 1. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert insgesamt ungefähr 40 Millionen Christen um ihres Glaubens willen getötet wurden. also Blutzeugen, Märtyrer geworden sind, um des Heilands willen. Nun, wie viel Prozent davon sind in unserem Jahrhundert getötet worden? Manche wissen es sicherlich schon. Ich soll jetzt mal nichts sagen. Wer weiß es oder kann das so schätzen von 40 Millionen? Oder wie viele Millionen? Sie müssen natürlich berücksichtigen, die Zunahme der Weltbevölkerung einerseits. Also, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber 60 bis 66%, 2/3, 27 Millionen von den 40. Allein bis 1990, wo ich hier die Zahlen habe von Barrett und anderen Statistikern. Jeder Einzelne ist hier einer zu viel. Andererseits, jeder Blutzeuge war wieder ein Samen der Kirche, wie man auch sagt in der Kirchengeschichte, Tertullian. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche oder Gemeinde geworden. Allein die Verfolgung während der 26 Jahre dauernden Herrschaft des russischen Diktators Stalin hat mehr Tote hinterlassen als das gesamte Römische Reich in den ersten 3 Jahrhunderten nach Christi Geburt. Ähnliches gilt für die Christenverfolgung in China unter der Herrschaft Mao Zedongs. Christen haben ihr irdisches Leben geopfert für ihren Glauben in kommunistischen Diktaturen, islamischen Scheichtümern, Arbeitslagern, KZs und den Folterkammern einer missbrauchten Psychiatrie. Zu den blutrünstigsten Juden- und Christenverfolgern gehörten außer Stalin und Mao Lenin in der Sowjetunion, Hitler in Deutschland, Ceausescu in Rumänien, Hoxha in Albanien, Idi Amin in Uganda und Kim Il-sung in Nordkorea. Und auch seine Nachfolger noch und viele dieser Reiche. Wir werden, so Gott will, und wir leben nächstes Jahr auch im Frühjahr ein Seminar haben von Johannes Sümank, Reisesekretär, Missionar der Hilfsaktion Märtyrerkirche, der viele dieser Länder bereist hat und aus erster Hand auch mit Lichtbildern darüber berichten wird. Heute schon herzliche Einladung. Nehmen Sie die Programme des Bibelseminars auch mit. Nun, im Ostblock hat sich die Lage nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Ende der 80er Jahre teilweise entspannt. Doch dafür brannten in noch kommunistischen Staaten wie China, Nordkorea, Vietnam und Laos sowie in vielen islamischen Ländern immer wieder neue Verfolgungswellen auf. Staaten wie Algerien, Iran, Libyen, Sudan, Saudi-Arabien und auch die Türkei bedrängen Christen aufs Schwerste. Im Jahr 1980 erließ die panislamische Konferenz in Lahore, Pakistan, folgenden Geheimbeschluss. Ich zitiere: Das ganze Gebiet des Nahen Ostens ist bis zum Jahre 2000 völlig zu islamisieren. Und zwar dergestalt im Mittleren Osten, dass alle Lebenden, die nicht Moslems geworden sind, die koptischen Christen in Ägypten, die Christen in Irak, Iran, Türkei, Libanon, Syrien und die Israelis völlig ausgelöscht werden müssen. Geheimbeschluss der panislamischen Konferenz. Sehr menschenfreundlich. Aber das ist Gott sei Dank in diesem Ausmaß nicht gelungen und doch sind die Auswirkungen schlimm genug. So haben sich etwa 24 Regierungen afrikanischer Länder im Sommer 1990 zur Islam in Afrika-Organisation zusammengeschlossen. Auf der Gründungssitzung wurde beschlossen, nur noch Moslems in führende Ämter zu berufen und das islamische Recht, die Scharia, einzuführen. Das Christentum sowie andere nicht-islamische Religionen sollten und sollen vernichtet werden. Hier ist irgendwie ein Geräusch zu hören. Der Wind, ja. Auch hier im Hotel weht der Wind. Ein frischer Wind, ein Stiegler Wind, weht geschwind. Ja. Ja, das ist schön. Aber da sind unsere kleinen Probleme hier mit der engen Luft jetzt gar nichts im Vergleich zu dem, was die Brüder und Schwestern dort erleben müssen. Aber wir können trotzdem gerne mal aufmachen. Wir müssen irgendwie einen Kompromiss finden zwischen Kältetod und Erstickungstod. Dem Bürgerkrieg im Sudan sind seit 1982 bis zur Jahrtausendwende nach Schätzungen 1,5 bis 1 Million Christen zum Opfer gefallen. Da sollen wir wirklich auch beten für die Geschwister dort. Die Nichtgetöteten wurden zu Tausenden in die Sklaverei verschleppt und zum Teil gegen hohe Lösegelder aus dem Westen freigegeben. Es ist ein richtiger Menschenhandel wieder entstanden, Sklavenhandel mit Lösegeld. Kinder von Christen wurden geraubt und dann in muslimischen Familien zwangsislamisiert, um später als Soldaten gegen Christen zu kämpfen. Alles nachzulesen, etwa in Idea vom 9.11.1998 und anderen Presseveröffentlichungen. Der Herr hat es seinen Jüngern vorausgesagt: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15. Sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Matthäus 24, Vers 9. Aber herrlich ist der Lohn derjenigen, die dem Herrn treu bleiben und seinen Namen nicht verleugnen. Offenbarung 2, Vers 10 sagt der erhöhte und auferstandene Herr: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und so hat auch die Gemeinde Jesu überlebt, gerade in der Verfolgung und Bedrängnis. Vielleicht manche von uns werden es selber oder von ihren Eltern her noch wissen, die aus solchen Ländern kommen. Sie wurde sogar geistlich gestärkt und ist gewachsen. Und hier im Westen gibt es ja wieder andere Dinge, eher die Verführung dann, nicht? Die Verführung zum Wohlstand, zum Zeit- und Weltgeist. Das ist, was oft auch die russlanddeutsche Jugend dann anficht und angreift. Ja, möge da jeder in der Schrift zu Hause sein und in den Gemeinden hier auch der Zusammenhalt sein, dass gerade auch die Jugendlichen hier bewahrt werden vor manchen schlechten Einflüssen hier im Westen. Nun komme ich noch auf ein anderes Thema, was auch uns selber betreffen kann in den Gemeinden hier, gerade im Westen. Die Preisgabe der göttlichen Ordnungen und das Erkalten der Liebe. Das sagt der Herr auch in Matthäus 24, Vers 12 voraus. Ich lese es einmal vor. Matthäus 24, Vers 12. Übrigens lesen Sie heute Nacht mal, wenn Sie es noch können, mal die ganze Endzeitrede im Zusammenhang, Matthäus 24 zum Beispiel, dieses ganze Kapitel, dann wird Ihnen das, denke ich, auch nochmal alles aufleuchten. Und weil die Anomia überhand nehmen wird, steht hier wörtlich. Anomia ist wörtlich die Gesetzlosigkeit. Nomos, das Gesetz, und A ist die Verneinungsform, kein Gesetz. Luther übersetzt Unglaube, man kann auch Ungerechtigkeit übersetzen. Und die Gesetzlosigkeit, die in einem Zusammenhang stehen. Denn manche meinen ja, dass das Gesetz im Gegensatz steht zur Liebe, auch zur Liebe Gottes. Ist das so? Das Gesetz steht im Widerspruch zur Liebe Gottes, wenn man das Gesetz als Heilsweg betrachtet, als Weg zur Erlösung. Im alten Bund geht hervor, dass wer nicht alle Gebote hält, auch das kleinste, dass der nicht gerettet werden kann. Kann das jemand tun? Weil das niemand tun kann, es gibt über 600 Einzelgebote im alten Bund, kann auch niemand durch das Gesetz erlöst werden. Und deshalb muss ein vollkommenes Opfer da sein, eine vollkommene Liebe, die der Sohn für uns gebracht hat, am Kreuz auf Golgatha, wo er unser Ungenügen, unser Versagen abwäscht durch sein Blut. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Die Gesetze, das Gebot Gottes, haben dann allerdings ihren Platz, aber nicht als Heilsweg, sondern als Folge des Heils, als Folge der Erlösung. Wir werden nicht gerettet durch Gesetze, aber wir halten die guten Ordnungen und Gebote Gottes aus Liebe und Dankbarkeit für die Erlösung, die der Herr für uns erwirkt hat am Kreuz. Das ist das Entscheidende, was auch gerade in der Reformation wieder ganz neu ans Licht gehoben wurde und was auch bei Paulus ja im Zentrum steht und natürlich auch beim Herrn selber. Wenn ich da mal lesen darf, eine oft übersehene Stelle beim Apostel Paulus, der ja dann oft als Feind des Gesetzes in der Theologie verstanden wird, aber man übersieht, was in Römer 13 steht. Ab Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebet. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, dich soll nichts gelüsten und was noch mehr geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Nicht Beseitigung, aber Erfüllung. Das ist ja ganz klar, wenn wir den Nächsten lieben, dann tun wir schon automatisch ihm nichts Böses und stehlen nicht, betrügen ihn nicht, töten ihn natürlich auch nicht und all diese Dinge. Und so erfüllt also die Liebe das, was hier im Einzelnen auch genannt ist. Nun, man kann allerdings heute gerade auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite droht die Gesetzlichkeit, auf der anderen Seite droht die Gesetzlosigkeit. Was tut die Gesetzlichkeit? Sie erwartet das Heil von den eigenen guten Werken des Menschen, von der Beachtung selbst auferlegter menschlicher Normen und Zusatzevangelien. Es gibt übrigens auch den Bereich der Mitteldinge, wo der Einzelne seinem Gewissen folgend groß Schwache und Starke im Glauben gibt, ja, wo man dann sagen kann, der eine Christ, für den ist es nicht gut, der andere allerdings hat hier die Freiheit und fällt deshalb nicht ab. Die Mitteldinge werden hier unterschieden. Aber jedenfalls, das Heil kann nicht von diesen Dingen abhängen. Das ist das eine, Menschensatzungen, die die Erlösungstat Jesu zudecken. Aber auf der anderen Seite, und das ist heute wahrscheinlich die größere Gefahr, droht die Gesetzlosigkeit, denn dahin möchte uns die ganze Welt hineinziehen. Und wir haben diese zwei Extreme auch im Neuen Testament. Welcher Brief spricht denn gegen die Gesetzlichkeit vor allem und welcher Brief vor allem gegen die Gesetzlosigkeit im Neuen Testament? Ja, und welcher gegen die Gesetzlosigkeit? Auch, ja, Jakobus, richtig. Bei den Paulusbriefen jetzt speziell auch nochmal. 1. Korinther vor allem. 1. Korintherbrief. Alles ist erlaubt, hieß es bei den Korinthern. Und dagegen hat Paulus ganz klar die Gebote und Ordnungen Gottes betont. Und Galater, die hatten dahin tendiert, durch Beschneidung, durch gute Werke, das Werk Christi zunichte zu machen und sich wieder auf sich selber zu verlassen. Ja, wenn du beschnitten bist, wenn du das Richtige tust, dann kannst du Erlösung erlangen. Christus, ja, ist uns hier ein Vorbild in gewissem Sinne, aber reicht nicht aus, wir müssen noch dies und jenes tun. Das war die Gefahr in Galatien, wäre in Korinth die Gefahr, weil wir sind ja erlöst, jetzt können wir leben, wie wir wollen, nicht? Extremes zugespitzt. Und da gab es dann die großen Gaben, das Zungenreden und alles, zusammen mit dieser Gesetzlosigkeit. Muss man mal einen Zusammenhang sehen. Ja, das muss keineswegs immer ein Ausbeiß sein, dass das alles jetzt immer geistlich ist. Also da muss man wirklich prüfen. Das ist die Situation in diesen beiden Gemeinden gewesen. Die einen von ihren Werken, die anderen hatten hohe Gaben, aber zugleich auch große Sünden. Gerade im 1. Korintherbrief. Beides war vorhanden. Wie passt das zusammen, nicht? Aber beides mal hier die entsprechenden Aussagen in den Briefen. Ja, also gegenüber diesen Extremen, Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit, gilt es, das Zentrum festzuhalten. Das Zentrum ist Jesus Christus und sein rettendes Sühneopfer am Kreuz. Allein daraus erwachsen Segen und Heil für den Glaubenden und durch diesen hindurch auch für die Welt, die auf die Glaubenden schaut und sie auch sieht. Die Liebe erkaltet dann, wenn sie sich von der Bindung an Gottes Gebote emanzipiert, schreibt zu Recht Gerhard Mayer im Matthäus-Kommentar zu Matthäus 24. Gesetzlosigkeit bedeutet dann, dass das Evangelium vom Gesetz Gottes gelöst wird und damit zur flachen, billigen Gnade wird, wie auch Bonhoeffer sagen würde. Eine flache, billige Gnade, die unter dem schwammigen Begriff Freiheit alles erlaubt, wie in Korinth. Mayer schreibt weiter, die Gesetzlosigkeit wird sich oft im Bereich der Sexualität und Ehe auswirken. Sie führt weithin zu einer Lösung menschlicher und glaubensmäßiger Bande in der Familie und in der Gemeinde. Sie zerstört Vertrauen, Zuverlässigkeit, Demut, Pflicht, Hingabe und Gehorsam. Der Begriff Erkalten der Liebe spiegelt den Sieg des eiskalten Egoismus und der hohlen Phrasen. Soweit Gerhard Mayer. Anders ausgedrückt, das Lustprinzip, auch in christlichen Gemeinden leider, verdrängt Gottes Gebote und auch die Liebe zu Gott und den Menschen. Das Lustprinzip, wo das in den Vordergrund tritt, ich tue, was mir Spaß macht. Alles dreht sich nur noch um das Selbst, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und auch Selbstliebe werden zu Schlüsselbegriffen. Vor einigen Jahren erschien ein umstrittenes Buch auch von Drobisch, Liebe dich selbst, sehr gefährlicher Titel. Ich kann zwar einerseits verstehen, wenn Menschen wirklich Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl haben, aber es ist ein gefährlicher Titel, geradezu das noch zu appellieren. Es heißt ja, dass man sich ohnehin selber liebt, in der Regel. Das ist das Natürliche des alten Menschen. Und deshalb sagt der Herr nicht, liebe dich selbst in der Bibel, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil du dich ohnehin selber schon liebst, im Normalfall, sage ich mal. Es gibt natürlich mancherlei psychische Probleme, wo der Einzelne sich selber nicht annehmen kann. Da würde ich aber dann lieber von Selbstannahme reden. Sonst kann man schnell in falsches Fahrwasser gelangen. Die Kehrseite der Selbstbezogenheit ist Isolation und Vereinsamung. Keiner kümmert sich um mich. Das hört man auch in christlichen Gemeinden leider immer häufiger. Ich fürchte, dass die rapide Zunahme seelischer Krankheiten und auch von Trennungen und Scheidungen auch unter Christen schon mit diesem Erkalten der Liebe zusammenhängt, was auch in der Endzeit eben leider bis in unsere Kreise und Schicksale hinein zunimmt. Aber das Bild ist zum Glück nicht einheitlich düster. Es wird immer wieder selbstlose Gottesboten, gewissermaßen Engel in Menschengestalt geben, die uneigennützig dem Nächsten dienen, die Jesus die Treue halten und denen die Verheißung gilt, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich mit der Zeit hinkomme. Wie viel Zeit ist da noch da? Ich sehe nur eine halbe Stunde. Ne? Dann wollen wir jetzt noch mal kurz auf den Glaubensabfall der Kirchen eingehen. Braut contra Babel möchte ich das überschreiben. Denn Gemeinde und Kirche, das gehört ja auch irgendwie zusammen, wobei man unter Kirche jetzt ganz Verschiedenes versteht. Der Theologieprofessor Auberlen schrieb im 19. Jahrhundert, die Hure Babylon ist die verweltlichte Kirche. Die verweltlichte Kirche. Und Friedrich Mayer schreibt hierzu, dabei dürfen wir nicht nur an Rom denken, sondern ohne Zweifel an alles falsche Kirchenwesen auf Erden, an alles unechte, also weltförmige Christentum, wie es allmählich auch in der kleinsten Gemeinschaft mittendrin sitzt. Sie alle, diese Kirchen, Konfessionen, Sekten, Freikirchen, Gemeinschaften, keine einzige ausgenommen, sind kleine Babel geworden, voll Verwirrung, und sind von ihrem ersten Geist himmelweit gefallen. So Friedrich Mayer in dem Buch Der Tag des Herrn 1957. Nun, ich kann mich dem letzten Satz in seiner Radikalität nicht ganz anschließen, aber er enthält doch etwas Richtiges, nämlich, dass keine christliche Gruppierung vom Babelgeist, vom Vermischungs- und Verwirrungsgeist, unberührt bleiben wird. Keine Gemeinde wird sagen können, ihr seid Babel und wir nicht als komplette Gemeinde. Nein, ich denke, Babel geht mitten durch die Gemeinden, ja sogar manchmal mitten durch die Herzen hindurch. Und wir sollten diesen Sauerteig immer wieder auswägen aus unserem Leben und aus unseren Gemeinden. Kurz einige Kennzeichen, bevor ich dann noch auf das Gebiet der Mission zu sprechen komme. Die Babylonkirche der Endzeit, was tut sie? Sie stellt sich der Welt gleich und vertauscht den Geist Gottes mit dem Weltgeist. Ich weiß nicht, ist es zu heiß? Das kann man auch gerne mal aufmachen. Sie betreibt Hurerei, das heißt, sie setzt heidnische Götzen mit dem Gott der Bibel gleich und vermischt die Ideologien und Religionen. Sie ist auf Geld und Macht aus, ist äußerlich prachtvoll, aber innerlich tot. Wir merken übrigens, wie viele dieser Kennzeichen auch bei den falschen Propheten zu finden waren. Sie bringt die Wahrhaftgläubigen zunehmend in Bedrängnis. Ich erinnere nur auch an das Mobbing von Pfarrern zunehmend im Rahmen der EKD. Gerade jetzt ist wieder ein Pfarrer gemobbt worden, weil er ein Pärchen, das die beide noch mit anderen Partnern verheiratet sind, übrigens noch nicht mal geschieden sind, aber doch schon zusammenleben, nicht zum Abendmahl zulassen wollte. Da wurden nicht die ausgeschlossen vom Abendmahl, sondern der Pfarrer wird jetzt entlassen dafür. Der Pfarrer Reuter in Duisburg, den ich persönlich kenne. Man sagt übrigens, der 300. oder 400. Fall von Mobbing bereits in den letzten Jahren. Unter Pfarrern allein. Ich selber bin auch ein Fall übrigens. Und viele andere. Sie bringt die Wahrhaftgläubigen zunehmend in Bedrängnis. Sie lenkt durch falsche Zeichen und Wunder von den rettenden Wunden Jesu ab und sie bereitet dem Antichristen den Weg, der sie zunächst für sein religiöses Gaukelwerk missbraucht, um sie anschließend fallen zu lassen. Soweit einige Kennzeichen in Kürze nachzulesen in Offenbarung 13, 17, 18, Matthäus 24, 2. Thessalonicher 2 und weiteren Stellen. Die Brautgemeinde der Erlösten dagegen setzt sich zusammen zunächst mal aus der unsichtbaren Gemeinde der wiedergeborenen Christen, die es in verschiedenen Denominationen gibt. Sie wartet auf Jesu Wiederkunft, sie passt sich nicht dem Zeitgeist an, sondern ist Salz und Licht der Welt, nicht Öl im Getriebe, das allem Trend nachgibt, sondern das bremst und korrigiert. Sie geht durch irdische Niedrigkeit, Verachtung und Verfolgung hindurch zur himmlischen Herrlichkeit. Also nicht die reiche, prächtige Organisation, sondern die kleine, verfolgte Herde. Sie hält Jesus als dem einzigen Herrn und Erlöser die Treue und lehnt jede Religionsvermischung ab. Sie fällt nicht auf falsche Zeichen und Wunder herein, sondern blickt zentral auf Jesu Wunden und orientiert sich am Wort der Heiligen Schrift allein. Und sie bereitet Jesus Christus den Weg, indem sie viele Menschen in seine Nachfolge ruft. Das konnte ich jetzt nur kurz streifen. Auch da liegt Literatur aus, evangelische Kirche, wohin ruft zur Umkehr und andere Schriften, wer sich mit diesen Problemen in den verschiedenen Kirchen beschäftigen möchte. Nun komme ich noch auf ein wichtiges Kapitel, den Siegeszug der Weltmission. Wir wollen ja jetzt nicht nur diese finsteren Sachen betrachten, sondern auch einige erfreuliche Dinge hören. Denn die Wiederkunft Jesu ist ja zunächst mal ein Erfreuliches für Christen. Und dazu gehört auch, was parallel laufen wird zur Verführung, als positives Zeichen die Weltmission. Alle Angriffe der vorantichristlichen Zeit, wie ich es mal nennen möchte, können die Mission zwar bedrängen, aber nicht verhindern. Ich habe gerade heute gehört von jemandem, dass Heugelbach-Kindertraktate schon unter Verfolgung in manchen Schulen und Kindergärten stehen, weil die so klar biblisch sind, dass da also schon mit Prozessen gedroht wird, wenn die jemand als Religionslehrer oder Kindergärtnerin weitergibt. Machen Sie es trotzdem. Man muss sich einfach hier zum Herrn bekennen. Aber die Mission wird weitergehen, auf die Weise, die Gott selber schenkt. Es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen, sagt der Herr selber in Matthäus 24, 14. Es wird gepredigt werden. Das heißt, Menschen aus allen Volksstämmen der Erde werden die Möglichkeit erhalten, die rettende Frohbotschaft vom Sieg Jesu Christi am Kreuz von Golgatha zu hören. Sie werden vor die Entscheidung gestellt werden, Jesus als Erlöser anzunehmen oder abzulehnen. Und es wird eine unzählbare Schar von Geretteten vor dem Thron Gottes stehen, und zwar aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, wie es in Offenbarung 7, 9 und 10 ausdrücklich heißt. Aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Nun, die Weltmission hat trotz wachsender Behinderungen in unserem Jahrhundert, das nun zu Ende geht in ein paar Tagen, große Fortschritte gemacht. Das Christentum stellt rund ein Drittel der Weltbevölkerung, worunter sich allerdings viele Namenschristen befinden, leider, die nicht wiedergeboren sind. Nach Angaben des Religionsstatistikers David Barrett ist der Anteil der nicht evangelisierten Bevölkerung weltweit in den Jahren 1970 bis 1995 von 1,4 Milliarden auf 1,12 Milliarden zurückgegangen. Und das heißt von 37,6% auf 19,3% zurückgegangen, die nicht evangelisierte Weltbevölkerung. Rund kann man sagen, von knapp 40% auf knapp 20%, die nicht evangelisierte, also hat zugenommen um 20%. Und soll bis zur Jahrtausendwende weiter auf 16,6% fallen, die nicht evangelisierte Weltbevölkerung. Trugen 1970 noch 240.000 Missionarinnen und Missionare das Evangelium in fremde Länder, so war es 1995 bereits 398.000. 240.000, 398.000. Und waren es 1970 noch 99 Milliarden Arbeitsstunden in der Evangelisation, so waren es 1995 417 Milliarden Stunden. Eine ungeheure Zunahme. Also mehr als viermal so viele Arbeitsstunden nach 25 Jahren Entwicklung. Ich könnte jetzt noch viele weitere Zahlen nennen, möchte aus Zeitgründen verzichten, aber auf eines muss ich noch eingehen, auf die Sprachen, in die die Heilige Schrift übersetzt ist. Wie viele Sprachen gibt es denn weltweit? Außer Schwäbisch, Bayerisch und Badisch. Das sind jetzt keine Einzelsprachen. Ungefähr 6.000. Über 6.000 wahrscheinlich sogar noch. Wie viele kriegen wir zusammen hier im Raum? Wie viele sprechen wir davon? Wer spricht mehr als drei Sprachen? Also ich und noch jemand. Du auch, gell? Ja, wir kommen vielleicht auf 10, vielleicht 12 Sprachen, wenn es hochkommt, zusammen. Und 6.000 gibt es also weltweit, muss man sich vorstellen. Nun, die Bibel oder Teile von ihr wurden bisher in rund 2.200 Sprachen übersetzt. Das ist also noch nicht alles, kann man sagen, aber doch ein gewaltiges. Darunter ist die vollständige Bibel in die ca. 370 Hauptsprachen übersetzt, die von rund 97% der Weltbevölkerung verstanden werden können. Etwa 370 Sprachen jetzt oder noch mehr, von 97% können die verstanden werden. Der Weltbund der Bibelgesellschaften arbeitet zurzeit an 700 weiteren Übersetzungsprojekten. Die Bibel ist damit das meistübersetzte Buch der Welt. Nun gibt es allerdings nicht nur die Bibelübersetzung, um das Evangelium zu verkündigen, sondern auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Gospel Recordings. Wer hat davon schon gehört? Die Evangeliumsaufzeichnung auf Schallplatten, Kassetten, CDs. Da gibt es ein Missionswerk, das sich darauf spezialisiert hat. Und sie haben in sage und schreibe 4713 Sprachen bereits das Evangelium auf diese Medien gesprochen, Schallplatten, Kassetten, CDs. 4713 Sprachen von etwa 6000. Das ist der Stand Anfang 1999. Inzwischen dürften es noch einige mehr sein. Es gibt ein Buch herausgegeben von Thomas Schirbacher, wo nur diese Sprachen aufgelistet sind, in die das Evangelium durch Gospel Recordings, also eine kurze Heilsbotschaft, die man anhören kann, sogar ohne Strom, auch von handdrehbaren Schallplatten wie früher, hören kann. Auch eine großartige Möglichkeit. Nun, es gab große Erweckungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland, Fragezeichen. Leider nicht, noch nicht mal nach dem Krieg. Anfangs sah es mal so aus, aber der Materialismus hat es schnell wieder erstickt bei vielen. Aber es gab wirklich Erweckungen in Afrika, Indonesien, Lateinamerika, China und Südkorea. Man schätzt, dass allein in China in den ersten Jahren nach dem Scheitern der maoistischen Kulturrevolution ca. 50 Millionen Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und in Lateinamerika gelten ca. 20% der Bevölkerung bereits als evangelikale Christen. Was auch immer das jetzt heißen mag, aber früher war ja fast alles katholisch, nun sind über 20% evangelisch oder evangelikal. Nun, Südkorea und viele afrikanische Länder beginnen neuerdings eigene Missionare zu uns zu senden, in das ehemalige christliche Abendland. Die kommen jetzt zu uns, wo es schon seit längerer Zeit keine bedeutenden Erweckungen mehr gibt. Trotzdem ist noch vieles unerreicht, aber wir sehen auch hier, dass die Wiederkunft Jesu, auch was Weltmission angeht, nahe bevorstehen könnte. Nun komme ich zum abschließenden Teil, aber vorher denke ich, singen wir mal eine Strophe, um nochmal aufzuatmen und schalten nochmal kurz das Band aus. Danke. Jesus, wir warten auf dich, haben wir gesungen, und das dürfen wir auch als Gebet einfach dem Herrn so sagen. Und deshalb möchte ich auch zum Schluss nochmal uns zusammenfassend weitergeben, was wir tun können, wie wir uns verhalten können angesichts dieser ganzen Entwicklungen als einzelne Christen oder auch als Gemeinden. In 10 kurzen Punkten, wirklich kurze Punkte, nur keine Angst. Das Erste, nehmt die Zeichen ernst. Es könnte ja mancher sagen, was jetzt der Herr Gassmann der erzählt hat, es könnte ja alles Zufall sein. Es könnte Zufall sein, dass Israel wieder heimgekehrt ist, könnte Zufall sein, dass die Erdbeben zugenommen haben, vor allem seit den 60er Jahren, und alles, was da sonst noch geschehen ist in den 60er Jahren, könnte Zufall sein, dass neue Seuchen auftreten, etwa AIDS. Es könnte Zufall sein, dass die neue Weltordnung sich vorbereitet, wo nun die ganze Welt zusammendrückt. Es könnte Zufall sein, dass heute so viele falsche Christus und Propheten auftreten. Es könnte Zufall sein, dass die Verweltlichung auch bei der Christenheit so zunimmt. Es könnte Zufall sein, was kann man noch nennen? Das Evangelium über die ganze Welt so weit schon fortgeschritten ist in der Verkündigung. Aber es rechnen sich das mal statistisch zusammen. Das kann man mathematisch berechnen, wie viele Zufälle hier zusammenkommen müssen, dass es letztendlich rein schon logisch kein Zufall mehr ist. Professor Gitt hat uns ja solche Dinge zum Beispiel vorgerechnet. Christenverfolgung, alles auch tragische Dinge. Allerdings sehen wir, es kann... Allein schon der logische Menschenverstand müsste uns sagen, so viele Zufälle auf einmal, die dann alle vorausgesagt sind in der Schrift, das Ende der Zeit, können kein Zufall mehr sein. Das ist eine Erfüllung der göttlich-biblischen Prophetie. Das hat mich selber, als ich das entdeckt habe, so beeindruckt, dass ich gedacht habe, das muss ich auch anderen weitergeben, und auch viele andere Christen, nicht nur ich allein, haben das, denke ich, so erkannt, dass wir einfach wachsam sein sollten und die Zeichen ernst nehmen. Und da gilt, wer es noch nicht getan hat, dass wir Buße tun, uns bekehren, uns dem Herrn anvertrauen, der gesagt hat, klopft an, so werde ich euch auftun. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es heißt in Apostelgeschichte 3, in der Pfingstpredigt, als die Menschen fragen damals, die Jünger, was sollen wir tun, um gerettet zu werden, da sagt Petrus, tut Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden getilgt werden. Apostelgeschichte 3, ich glaube, das ist jetzt ein Kapitel danach sogar noch. Müsst noch mal gucken, dass ich jetzt hier nichts Falsches sage. Aber jedenfalls ist das die entscheidende Botschaft, die auch uns heute gilt. Tut Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden getilgt werden. Es ist bei der Heilung des Lahmen dann gesagt. Aber auch in der Pfingstpredigt gibt es ähnliche Aussagen. Ja, und auch zum Kerkermeister und anderen.
So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden.
Ja.
Glaube
an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und es ist furchtbar, wenn wir sehen, dass Menschen selbst dann, wenn die Gerichte sich schon so abzeichnen und mit Augen zu sehen sind und zu spüren sind, dass selbst dann es heißt in Offenbarung 9, Vers 20 und 21, dass die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von den Plagen, sich doch nicht bekehrten von dem Werk ihrer Hände, von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Das ist schlimm, wenn die Verstockung schon so weit fortgeschritten ist, dass sie immer weiter getrieben werden. Entschuldigung, wenn ich so offen rede, aber mir kommt es manchmal so vor, wir haben doch jetzt die AIDS-Seuche und die ausgerechnet jetzt soll die homosexuellen Segnung auch von den Kirchen vorangetrieben werden, wo das ja ganz massiv auftritt, gerade durch diese Art des Geschlechtsverkehrs, wenn man das überhaupt hier so nennen kann, wo es besonders verbreitet wird, das wird jetzt sogar noch kirchlich abgesegnet. Das ist doch im höchsten Grade verdreht alles. Und das ist eine seelsorgerliche Frage, wenn jemand hier diese Fehlprägung bekommen hat in der Kindheit. Ich denke nicht durch Vererbung, sondern durch Prägungen, Fehlprägungen in der Kindheit. Seelsorgerliches Problem, aber es darf kein Politikum draus gemacht werden, dass man sagt, das sei jetzt einfach das Normalste, sei auch keine Sünde mehr. Und die Kirche segnet nun solche Partnerschaften sogar noch ab. Wir wollen jetzt nicht eine Sünde über die andere stellen, auch Geiz ist eine Sünde und Diebstahl und alles andere, aber auch sexuelle Fehlprägungen. Aber hier gibt es genauso Befreiung wie von anderen Bindungen und Sünden. Man darf es jetzt noch sagen, in einem Jahr, wenn die Gesetze geändert sind, vielleicht schon nicht mehr öffentlich. Das sind alles Entwicklungen, die wir uns auch nicht erwünschen, aber die auch prophetisch vorausgesagt sind, dass sie uns vor Gerichte stellen und dass der Herr uns Mund und Weisheit geben wird. Wie gesagt, wenn wir sagen, immer seelsorgerlich, um den Menschen zu helfen, die auch hier in homosexuellen Neigungen stehen und Ähnlichem, aber andererseits können wir auch nicht sagen, lebt einfach so weiter, denn damit ist den Betroffenen auch nicht geholfen, sondern sie gehen in ihrer Verstockung und ihrem falschen Lebenswandel ins Verderben, wenn wir ihnen nicht aus Liebe auch den Weg weisen dürfen. Aber sie bekehrten sich nicht, trotz der Gerichte, die bereits über die Welt ergehen. Offenbarung 29 und 21. Mögen wir nicht zu diesen gehören, die sich noch mehr verstocken, sondern die ein Herz aus Fleisch und nicht aus Stein haben, wenn der Herr uns anruft. Ist auch immer wieder mein Gebet. Muss ich ganz ehrlich sagen, Herr, schenk mir doch ein Herz aus Fleisch. Jeden Tag neu. Irgendwas rumpeln gehört auch. Dürfen wir immer wieder beten, gerade wenn die Liebe erkaltet, wenn es auch für die Endzeit vorausgesagt ist, dass wir, wie es Luther mal gesagt hat, Gott als Backofen glühender Liebe erleben, auch in unserem Leben, das empfangen und weitergeben dürfen. Ich habe da auch oft versagt und wir sollten uns da alle unter Gottes Gnade und Neuanfang stellen. Für diejenigen, die bereits zu Jesus Christus gehören, gilt, dass wir keine Angst haben müssen und sollen. Wie gesagt, der Herr selbst will uns Mund und Weisheit geben, der alle Gegner nicht widerstehen können. Lukas 21, Vers 15. Kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Lukas 21, 18 und 19. Das sind einige Verheißungen für die bedrängte Gemeinde und den Einzelnen. Und auch Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Nächster Gedanke, ist schon der vierte, wenn ich jetzt richtig zähle. Seid nüchtern und wachsam. Das heißt, auch für die Entrückung bereit. Einige haben heute Mittag diesen Film gesehen über die Entrückung. Kannst vielleicht heute Abend für die, die es möchten, auch nochmal zeigen. Sehr dramatisch und bewegend. Ich konnte nächtelang nicht mehr schlafen, als ich den gesehen hatte. Wenn Sie das auch so möchten, dann können Sie ihn gerne noch angucken heute Nacht. Wird also beschrieben, wie einige bereit sind und andere nicht. Und die bereit sind, werden dann entrückt. Die anderen bleiben übrig und kommen hier unter die Verfolgung des Antichristen. Und finden...
Also der Film ist kindertauglich.
Ist kindertauglich.
Nicht so schwierig,
ja. Dass man ihn nicht angucken könnte. Ja, ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst gemacht. Aber man kann ihn schon verkraften, wenn man erwachsen ist. Wie heißt er? Wie ein Dieb in der Nacht. Vielleicht nachher noch eine Möglichkeit, wer noch fit ist. Aber Entrückung... Gut, da gibt es ja verschiedene Theorien. Ist die jetzt vor, während oder nach der Trübsal? Wer sagt vor? Wer sagt? Nee, frage mal es nicht. Ich persönlich denke auf dem Höhepunkt der Bedrängnis, weil es heißt, wenn die Tage nicht verkürzt würden, um der Auserwählten willen, würde kein Mensch selig, würde ich da von der Stelle und anderen so sehen. Aber ich kann auch andere Standpunkte verstehen. Entscheidend ist aber die ständige Wartebereitschaft. Denn wir wissen ja nicht genau, wann die Trübsalzeit nun begonnen hat oder beginnt. Ich denke, wir sind schon in einer gewissen Trübsal drin. Vielleicht noch nicht in der antichristlichen speziell jetzt, aber sicherlich in einer fortgeschrittenen Stufe. Und das sollten wir ständig wachsam und vorbereitet sein, wenn der Herr wiederkommt. Für die Gemeinde, um uns zu entrücken und wegzunehmen. Und uns nicht berauschen lassen von dem Geist der Welt, der auch ja zunehmend in die Gemeinden eindringt. Dazu gehört auch, dass wir in der Heiligen Schrift, in der Bibel zu Hause sind. Diese waren freundlicher als die Einwohner von Thessalonich, heißt es über die Einwohner von Beröa in der Apostelgeschichte. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Also in der Bibel zu Hause sein, denn es gibt kein Entrinnen vor den Gefahren der Endzeit ohne Kenntnis des Wortes Gottes. Und wir sollten gerade die prophetischen und apokalyptischen Schriften vermehrt lesen, nicht ausschließlich, also bitte nicht ausschließlich, wäre schlimm, nur noch Endzeitspezialisten, sollte nicht sein. Wir werden auch ein Seminar haben über Christsein, was Christsein überhaupt ist, nicht nur Endzeit gehört ja dazu, sondern auch vieles andere und vieles Erfreulichere noch. Wobei das Ziel ja die Freude beim Herrn ist und nicht die Gerichte, möchte ich nochmals sagen, auch in der Endzeitfrage. Aber dass wir die reale Erfüllung erwarten der prophetischen und endzeitlichen Aussagen. Die Bibelkritik möchte uns ja das madig machen. Da gibt es ja gar keine Wiederkunft und keine Gerichte und auch keinen Antichristen und gar nichts. Auch eine große Überführung, dass Menschen dann schlafend und wehrlos in diese Dinge hineinlaufen, wie in das Messer. Durch die Bibelkritik, den Liberalismus und Ähnliches bedingt. Bereits zur neutestamentlichen Zeit gab es Spötter, die fragten, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Und diesen antwortete der Apostel Petrus in 2. Petrus 3, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße, zur Umkehr finde. Deshalb hat er noch Gnadenzeit geschickt, auch heute noch, obwohl es schon sehr fortgeschritten ist. Also forscht in der Schrift, haltet an im Gebet, das ist die Lebensverbindung zum Herrn. Das Gebet, die konkrete Orientierung auch in unserem Leben, auch um die Geister zu unterscheiden, auch um nicht in der Liebe zu erkalten und nicht der Verführung zu verfallen. Bewahrung, Geistesleitung, Wachsamkeit, Bekennermut, Retterliebe, Zubereitung, alles dies sind Früchte inständigen Gebets zum Herrn. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Philipper 4, Vers 6 habe ich ja genannt. Und auch Lukas 21, so seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Lukas 21, Vers 36. Seid alle Zeit wachsam und betet, um zu entfliehen und um stark zu sein. Das nächste, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen. Ganz wie Jesus sollen wir sein und in der Welt, aber nicht von der Welt. Prüft alles, das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Das sind einige Ermahnungen in 1. Thessalonicher 5. Und hier gehört auch der Begriff Heiligung hin, der heute oft gar nicht mehr gemocht wird. Ich habe kürzlich ein Buch neu rausbringen wollen von einem anderen Autor über Heiligung. Da hat man mir gesagt, es interessiert heute keinen Menschen mehr. Leider, Ja, das sieht man ja auch, wie es in manchen Gemeinden dann aussieht. Man sieht oft schon am Äußeren, wie unheilig es mancherorts zugeht. Ich möchte jetzt mal nicht konkreter noch werden. Aber es gehört zur Heiligung auch eine Form christlicher Enthaltsamkeit, die es vermeidet, dass man sich bewusst antichristlichen Einflüssen aussetzt. Die Frage zum Beispiel, ob man sich im Fernsehen jeden Schmutz und Schund ansehen muss, den auch die Welt sieht, oder ob man sich unbedingt jedes Buch kaufen muss, das auch die Masse liest, nur weil es auf der Bestsellerliste steht, und eine Masse, die eine Meinung übernimmt von Leuten, die an den Massenmedien, in den Manipulationsmechanismen steuern und uns beeinflussen wollen. Da wird gezielt manipuliert, auch gerade in unserer Zeit. Und die rote Karte ist nicht ohne Grund eingeführt worden für diejenigen, die noch einen Fernseher haben, dass sie dann wenigstens protestieren gegen manches. Ich stelle bewusst nur Fragen und richte kein neues Gesetz auf, denn ich weiß, dass es sehr wohl Schwache und Starke in den Gemeinden gibt. Aber keiner möge sich für so stark halten, dass er dem Zeitgeist nicht erliegen könnte. Möchte ich auch betonen. Manchmal gilt es lieber, das Auge auszureißen, als mit dem Auge und dem ganzen Leib und Seele in die Hölle zu fahren. Bildlich jetzt natürlich verstanden. Ich denke, ihr wisst, was damit gemeint sein kann alles. Dann als weiteres gilt, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen sollen. Hebräer 10, Vers 24, sind bald am Ende, etwa 10 Minuten. Tut mir leid, dass heute Abend ein bisschen länger wird. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Denn in der Gemeinde können wir uns gegenseitig stärken, trösten, auch korrigieren und ermahnen. Das gehört alles zusammen. Außerhalb ist die Gefahr groß, dass die Liebe erkaltet, dass man ins Extreme oder Sektierertum abgleitet. Und auch eben keine Kraft mehr hat. Die Gemeinde muss am Ende nicht mehr die machtvolle Organisation sein, sondern kann auch eine Hausgemeinde unter Umständen sein, eben die kleine Herde. Zunehmend bildet sich auch dieses heraus. Auf die Frage, wann wird es soweit sein, hat der bekannte württembergische Dekan Walter Tlach einmal geantwortet: Dann, wenn sie die Heiligen töten. Und er hat ergänzt, in seinem Buch Der letzte Krieg nachzulesen, dieses Töten beginnt lange vor einem eventuellen Mord an Christen, zum Beispiel dann, wenn bekennende Christen mundtot gemacht werden oder ihrer öffentlichen Ehre beraubt werden. Dann, wenn das Zeugnis für den gekreuzigten Auferstandenen Herrn Jesus Christus polemisch abgewiesen, verlacht und kirchenpolitisch geahndet wird. Es ist erschütternd, dass gerade in frommen Württemberg ein Streit entstanden ist über das Sühneopfer Jesu in der Synode. Ja, da wird das Zentrum angetastet. Und hier beginnt, sagt Tlach, nach alttestamentlicher Auffassung bereits, das Töten der Heiligen. Nun abschließend, wirkt, solange es Tag ist. Es gehört beides zusammen, Nächstenliebe zu üben, diakonisch im praktischen Dienst und Missionsdienst zu üben. Mission und Nächstenliebe und Gebet, ora et labora, bete und arbeite. Macht zu Jüngern alle Völker durch Wort und Tat. Und Mission ist die positive Antwort des Christen auf die antichristlichen Verführungen. Nicht Flucht, sondern Liebe zu den Verlorenen soll die Triebkraft des Christen sein. Die Gerichte könnten uns ja und die Verführungen dazu verleiten, aus der Welt zu fliehen. Aber nein, wir sollen hingehen und immer noch Menschen einladen, solange es Tag ist. Und zuletzt die freudige Ermahnung: bleibt Jesus treu. Nur wer Treue hält, wird die Krone des Lebens empfangen, und freut euch im Herrn. Wenn dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lukas 21, 28 ist dieses Wort des Herrn überliefert. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. 1. Petrus 1, 6 und 7. Auch diese Verheißung kann und darf uns Kraft geben. Und der Grund dieser Freude ist der Sieg Jesu auf Golgatha, der bereits errungen ist über Satan und seine Gehilfen, der Antichrist weiß und der Teufel weiß, dass sie wenig Zeit haben, 42 Monate, sagt die Bibel immer wieder, in verschiedenen Zahlen übrigens, mal in Tagen, mal in Monaten, mal in Jahren, sodass ich davon ausgehe, dass es hier, sich hier um eine wörtliche Zeitangabe handelt, weil es in drei Zeitmaßen sogar ausgedrückt wird. Ich glaube 1260 Tage, 42 Monate und wie viele Jahre sind das jetzt? 3,5 Jahre. Wenn das so ausdrücklich genannt wird, dann ist es sicherlich wörtlich zu nehmen. Und der Antichrist wird zwar seine Schreckensherrschaft auf der Erde noch errichten, aber diese ist zeitlich begrenzt. Nach 42 Monaten werden er und sein falscher Prophet in den feurigen Pfuhl geworfen. Nachher können wir ja einiges sehen, wer das noch angucken möchte. Und dorthin folgt ihnen nach dem Ende des tausendjährigen Friedensreichs Jesu Christi, wie auch immer man dazu jetzt stehen mag, gibt es auch unterschiedliche Deutungen. Aber jedenfalls folgt ihnen dann der Satan. Nach Offenbarung 20, Vers 10 ist das beschrieben. Der Teufel, der sie, die Völker, verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier, also der Antichrist und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nachdem der Böse entmachtet ist, führt Gott alle, die ihm und seinem Sohn Jesus Christus treu geblieben sind, in das himmlische Jerusalem, wo weder Tod noch Leid noch Geschrei noch Schmerz mehr sein werden, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 4 und 5. Und gemeinsam mit dem himmlischen Heer betet die Gemeinde der Erlösten Gott an, lobt ihn und spricht, das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns nun weiter beten. Ja, dir, dem Lamm, sei Lob und Preis und Ehre und Gewalt und Macht und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du alles für uns getan hast am Kreuz auf Golgatha, dein Leben gegeben, dich nicht geschont hast für uns. Wir rühmen dich und bitten dich, Herr, dass du in unseren Herzen den Glauben wirkst und stärkst, uns darin verankerst, jedes Einzelne, das hier ist, dass wir hindurch gerettet werden, wie durch das Feuer, auch durch die Wirren der Endzeit hindurch gerettet werden, Herr. Bring jedes Einzelne hindurch und zeig uns auch, ja, einfach die Unterscheidung. Gib uns die Unterscheidung der Geister in unseren Gemeinden, dass wir nicht dem Zeitgeist und Weltgeist verfallen. O Herr, bewahre du deine Gemeinde all überall, wo sie sich auch heute noch versammelt, dass die Schar der Überwinder auch sich herausbildet, Herr. Und dass auch diese Veranstaltung dazu dienen, ob es jetzt hier im Saale ist oder auch durch das Gehörte auf Kassetten, dass die Herzen angerührt werden von deinem Evangelium. Und so segne uns jetzt auch in dieser Nacht, in dieser Woche, in der Adventszeit. Wir danken dir, dass wir an deine Wiederkunft auch erinnert werden und dass wir uns freuen dürfen auf dich. Dir sei Lob und Preis. Amen.